Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir beschäftigen uns momentan ja mit dem Thema Glaube. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema großer Glaube. Warum brauchen wir großen Glauben? Einfach so? Warum denkst du, brauchen wir großen Glauben? Damit wir wissen, wo wir hingehen. Warum brauchen wir noch großen Glauben? Genau. Dort, wo die Angriffe größer werden, dort muss auch der Glaube größer werden. Und nachdem die Zeiten nicht einfacher werden, sondern auch immer herausfordernder, ist großer Glaube wichtig. Und damit wir verstehen, um was es geht beim Glauben und was wie wir Glauben aufbauen können. All diese Dinge beschäftigen wir uns in einer Serie mit dem Thema Glaube und großer Glaube. Wir haben das letzte Mal miteinander angeschaut, den Abraham. Kann sich da noch jemand erinnern dran? Und wir haben den Abraham angeschaut und gesehen, wie der Abraham standhaft geblieben ist, wider alle Umstände. Die Bibel sagt, dass er schon 100 Jahre alt war und die Sarah nicht viel weniger, als sie ein Kind bekommen haben. Und dass das ein Wunder war, weil da nichts mehr gelaufen ist. Weder beim Abraham noch bei der Sarah in dem hohen Alter. Und trotzdem haben sie Gott geglaubt und Gott vertraut und festgehalten an den Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und warum oder wie hat er das gemacht, der Abraham? Der Abraham hat gewusst, es gibt das Natürliche und es gibt das Geistliche. Und er hat gewusst, dass das Geistliche stärker ist wie das Natürliche. Und er hat gewusst, er hat einen Gott, der kann auch die unmöglichen Dinge möglich machen. Und weil er Gott vertraut hat, sind diese Dinge geschehen und er hat nicht auf seinen, die Bibel sagt, seinen erstorbenen Leib geschaut, sondern er hat auf Gott geschaut, der die Verheißungen auch erfüllen kann, selbst wenn sie für uns menschlich gesehen unmöglich sind. Und das ist das Großartige an unserem Gott. Wir haben einen Gott, der nicht eingeschränkt ist durch die Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben einen Gott, der über uns hinaus wachsen kann und in Gott und durch Gott können wir über uns hinaus wachsen und Dinge tun, die menschlich gesehen unmöglich sind. Die ganze Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die diesen übernatürlichen Gott erlebt haben, der in den unmöglichsten Situationen Wunder getan hat. Sei es das Rote Meer, das er geteilt hat, sei es die 12 Plagen, die er dabei in Ägypten gebracht hat, sei es Kranke, die er geheilt hat, sei es sogar Tote, die er wieder zum Leben auferweckt hat. Als Jesus Christus gestorben ist, lesen wir im Korintherbrief, dass 500 Menschen von den Toten auferstanden sind und in diese Stadt Jerusalem hineingegangen sind und den Menschen erschienen sind. Lies nach in der Bibel. Weißt du, wie es dir geht, wenn du auf einmal deine Ururoma in der Stadt siehst? Wenn sie bei dir vorbeigeht. Ich glaube, dass das einiges bewirkt hat in dieser Stadt. Und das ist auch mit ein Grund, warum Leute gesagt haben, hey, das, was da geschehen ist, ist real. Wir sind Augenzeugen davon, wir waren dabei, wir haben es erlebt. Wir erzählen nicht irgendwelche Geschichten. Jesus Christus ist gestorben, ist auferstanden, ist wieder zum himmlischen Vater aufgefahren und das aus einem einzigen Grund. Und was ist der Grund? Dass er dich und mich so sehr liebt. Dass Gott uns Menschen so sehr liebt, dass er bereit war, für uns und unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Warum musste er am Kreuz sterben für unsere Sünden? Weil Gott uns aus Liebe geschaffen hat. Weil Gott den Menschen geschaffen hat, um mit ihm in Beziehung zu leben. Aber wir Menschen irgendwann die tolle Idee gehabt haben und gesagt haben, Gott, wir brauchen dich nicht. Wir wollen unsere eigenen Wege gehen und wir wollen sagen, wo es lang geht und wir wollen sagen, was richtig ist. Und wir haben uns von Gott getrennt und die Bibel nennt es Sünde. Nur was wir nicht bedacht haben ist, in dem Moment, wo wir uns von Gott getrennt haben, konnten wir uns nicht mehr selber helfen. Wir waren der Sünde hilflos ausgeliefert, sagt das Wort Gottes. Und das ist der Grund, warum es auf dieser Welt so viel Grausames und Schlimmes gibt und so viel Not und so viel Leid, weil die Menschen, wenn sie von Gott getrennt sind, den bösen Dingen nicht mehr widerstehen können. Und weil wir uns nicht helfen konnten, ist Jesus Christus Mensch geworden, ist Gott selber in Jesus Mensch geworden, war einer von uns und war bereit, für deine und für meine Sünde zu sterben. Und weil er für dich und für mich bezahlt hat am Kreuz, können wir dieses Geschenk in Anspruch nehmen und wieder mit Gott in Beziehung leben. Und mit Gott in dieser Fülle leben, die Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Und es geschieht noch etwas ganz Erstaunliches. In dem Moment, wo wir Gott sagen, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden, ich will mit dir leben, verliert diese Sünde die Macht über unser Leben. Und wir sind fähig, mit Gottes Hilfe so zu leben, wie es ihm wohlgefällig ist. Und das bedeutet, wie die Renate vorher gesagt hat, wir wissen, wo wir hingehen. Weil unser Leben nicht nur auf diese Erde beschränkt ist. Weil es ein Leben nach dem Tod gibt. Und weil es entscheidend ist, ob wir diese Beziehung mit Gott haben, damit wir die Ewigkeit bei ihm verbringen oder von ihm getrennt. Die Bibel sagt, es ist ewige Verdammnis, das ist Hölle, weil es ein furchtbarer Zustand ist, von Gott getrennt zu sein in alle Ewigkeit. Gott liebt dich und mich so sehr, dass er uns nie aufgegeben hat. Er gibt auch jetzt dich nicht auf. Egal wo du stehst, egal wie es dir geht, Gott ist für dich. Und Gott will dir beistehen, ob du ihn jetzt kennst, dann will er dir sowieso beistehen, weil er dich dann als sein Kind bezeichnet und für dich sorgt als sein Kind. Und wenn du ihn nicht kennst, dann will er dir begegnen. Und vielleicht will er dir heute begegnen. Vielleicht klopft er heute bei dir an und sagt, hey, lass mich in dein Leben hinein und lass mich dein Leben verändern. Wir haben einen wunderbaren Gott. Sag das einmal deinem Gesicht, ihr schaut mich an, als ob ich von einer Fremdsprache reden würde da vorne. Das ist der Grund, ist wahrscheinlich, weil ihr so weit weg seid. Ich weiß nicht, die Eintrittskarten da hinten müssen einfach um einiges günstiger sein, als wie da vorne. Gut, okay. An Abraham haben wir gesehen, wie wir im Glauben festhalten können und wie wir einander im Glauben ermutigen sollen. Ich glaube, der Abraham und die Sarah haben sich heute wieder gegenseitig ermutigt. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, dass Gott jemand ist, auf den wir uns absolut verlassen können. Dass Gott jemand ist, der vertrauenswürdig ist, der treu ist und der integer ist. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir das verstehen, weil wir in einer Welt leben, die immer weniger vertrauenswürdig wird. Wir leben in einer Welt, wo du immer weniger weißt, was ist richtig, was ist nicht richtig, wer sagt die Wahrheit, wer sagt nicht die Wahrheit. Du hörst, keiner kennt sich mehr aus. Und weil man in der Welt eigentlich niemandem mehr vertrauen kann, gerade heute ist der HC Strache zurückgetreten, weil ein Video veröffentlicht wurde, wo er, ja, das könnt ihr euch selber anschauen, auf alle Fälle war das der Grund, dass er heute alle seine Ämter als Vizekanzler und als FPÖ-Chef zurückgetreten ist. Und jetzt ist es unsere Verantwortung, dass wir beten, dass die richtigen Leute an den richtigen Platz kommen. Es ist unsere Verantwortung, auch als Christen für unser Land einzustehen. Nächste Woche sind die EU-Wahlen. Hast du schon einmal in den letzten 2 Wochen für diese EU-Wahlen gebetet? dass Gott die richtigen Leute an die richtigen Positionen setzt, weil die entscheiden für die nächsten, ich glaube 4 Jahre, ist so eine Periode oder ist länger, entscheiden, wo wir hingehen in Europa, welche Gesetze gemacht werden. Beten wir gleich? Heiliger Geist, erinnere uns immer wieder an diese Dinge, Herr. Herr, unser Land, auch dieses Europa ist uns nicht egal, Herr. Herr, du hast uns so ein Geschenk gemacht mit so einem wunderschönen, herrlichen Land, in dem wir leben dürfen, in Frieden und Sicherheit. Und wir beten, Herr, dass du diese Europawahlen auch segnest, Herr. Wir beten, dass die richtigen Menschen an den richtigen Platz kommen und dass die, die am falschen Platz sind, weil sie die falschen Motive haben, einfach auch wieder entfernt werden von diesen Plätzen, damit dieses Land und Europa so regiert wird, dass es zum Wohle der Menschen dient, Herr. Herr, wir beten auch für die Regierung. Wir beten, dass du jetzt Weisheit gibst in dieser ganzen Situation, in dem Durcheinander. Und wir danken dir, Herr, dass du die richtigen Leute auch da in unserer Bundesregierung an die richtigen Plätze bringst, Herr. In Jesu Namen. Amen. Gut, wir waren bei vertrauenswürdig. Weil wir in einer Welt leben, die immer weniger vertrauenswürdig ist und keiner mehr weiß, wem er vertrauen kann, wer sagt die Wahrheit, wer nicht. Weißt du, wie es euch geht, aber egal, wo du hinschaust, in die Medien und so weiter, der sagt das Gegenteil, dann kommt das wieder ans Licht und dann hörst du wieder was anderes. Aber weil das so ist, fällt es uns manchmal auch schwer zu vertrauen. Aber in der Beziehung mit Gott ist es ganz entscheidend, dass wir vertrauen. Ich glaube, dass es auch eine Strategie des Teufels ist, die Menschen immer mehr zu verwirren, weil es auch ihren Glauben beeinflusst. Wenn ich niemandem mehr vertraue, kann ich auch Gott nicht mehr vertrauen. Und wenn ich Gott nicht vertraue, dann tue ich meine eigenen Dinge und dann gehe ich auf den falschen Weg. Schauen wir uns die Sachen ein bisschen miteinander an. Hat jemand den Film Indiana Jones nicht gesehen? Okay. Indiana Jones ist eine ganz bekannte, sind 3 bekannte Filme mit dem Harrison Ford, wo er so einen Archäologen darstellt, der alte Schätze entdeckt. Und da gibt es diesen Film, Indiana Jones und der Heilige Gral. Weiß jemand, was der Heilige Gral ist? Der Heilige Gral, um den rankt sich der Mythos, dass das dieser Becher ist, oder diese Schale, die das Blut Jesu aufgefangen hat, als er gestorben ist am Kreuz. Und wer immer aus diesem Kelch oder diesem Gefäß trinkt, hat ewiges Leben, lebt in Ewigkeit, wird nicht krank. Das ist so diese Story von diesem Heiligen Gral. Und der Indiana Jones lebt damals in der Zeit, wo auch die Nazis noch geherrscht haben und sucht diesen Heiligen Gral mit seinem Vater. Und sie finden diesen Heiligen Gral in der Stadt Petra in Jordanien. Ich war vor kurzem dort, in diesem Petra ist gewaltig zum Anschauen. Und während sie dort in diese Stadt kommen und diesen Gral entdecken oder Platz, wo er ist, und wie das so ist bei diesen Filmen, da gibt es immer einen Haufen Gefahren zu überwinden, damit du dann schlussendlich zu dem kommst. Da gibt es Todesfallen und so weiter, weil das alles abgesichert ist. Und was passiert ist, dass diese Nazis auch dorthin kommen und seinen Vater anschießen. Und jetzt liegt sein Vater da und ist am Sterben und er weiß, wenn er diesen Gral bekommt und ihm gibt, dann wird er geheilt werden, dann wird er gesund werden. Und so macht er sich auf den Weg und versucht, alle diese Fallen zu überwinden. Und eine von diesen Szenen schauen wir uns jetzt kurz an. Diese Szene heißt ein Schritt im Glauben oder ein Glaubensschritt. Die in der ersten Reihe sehen besser. Er kommt und steht vor dem Abgrund und weiß, da drüben ist dieser Gral. Und wer einen Schritt da hinein wagt, der hat sich würdig erwiesen. Sagt er. Ein Schritt des Glaubens. Du musst glauben, sagt er. Damit du heute ruhig schlafen kannst, am Schluss wird sein Vater gerettet. Er bekommt diesen heiligen Gral und die Wunde des Vaters wird geheilt. Der Indiana Jones steht vor diesem Abgrund, wo es ins Bodenlose geht und muss auf die andere Seite hinüber. Und er ringt mit sich. Und er sagt zu sich, glaube, glaube einfach. Es steht da drin, wer glaubt, der wird dorthin kommen. Und dann macht er diesen Schritt und wie es so schön toll ist im Kino, überlebt er dann den Schluss endlich auch. Aber meine Frage an dich ist, wird toll dargestellt, dieser Glaube, den er da hat. Aber meine Frage an dich ist, ist es wirklich Glaube? Ist es Glaube, was der Indiana Jones macht? Da ist dieser Abgrund, er schließt die Augen und er geht einen Schritt nach vorne und auf einmal ist diese Brücke da. Würdest du sagen, das ist wahrer Glaube?
Ja, wenn er gerade an die Kraft von dem Gral auch nimmt, das ist gut. Er glaubt davon, dass der Gral ihm hilft, aber eigentlich ist es ja dann
genau, das ist... Andere Ideen?
Er probiert es aus. Er probiert es aus, weil er
von
anderen Möglichkeiten nicht
abgefunden hat. Okay. Das, was er macht, hat nichts mit Glauben zu tun. Eigentlich ist das Irrsinn, was er macht. Er verlässt sich auf ein Notizbuch, das irgendjemand geschrieben hat, auch sein Vater, ja. Und er sagt, da gibt es irgendwo, hat er eine Stelle gefunden, wenn du da zu dem Hindernis kommst, dann glaube. Auf was glaubt er denn? Auf wen verlässt er sich? Was ist die Sicherheit, die ihm das gibt, dass er nicht da jetzt hinuntersaust in diesen Abgrund? Gar nichts. Nichts. Als Gott eingegriffen hat in unsere Ehe, meine Ehe gerettet hat, da habe ich wenigstens eine Erfahrung, wo ich sagen kann, ich habe erlebt, wie Gott eingegriffen hat und in mein Leben gewirkt hat. Aber er hat gar nichts. Er verlässt sich nicht auf irgendeine Erfahrung, die er hat. Er verlässt sich nicht auf etwas, wo er sagen kann, ja, ich kenne die Person und die Person ist vertrauenswürdig und weil die Person mir sagt, es passt, ich glaube ihm, ich vertraue ihm, darum tue ich diesen Schritt. Eigentlich ist das überhaupt nicht Glaube, was er macht. Das ist eigentlich, wie du gesagt hast, Rosalind, volles Risiko. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Und natürlich in den Filmen funktioniert es immer. Aber es ist ganz entscheidend, dass wir wissen, auf was wir vertrauen und wem wir vertrauen. Und je vertrauenswürdiger die Person ist, der wir vertrauen, umso mehr können wir im Glauben Schritte wagen, die eigentlich menschlich gesehen vielleicht unvernünftig sind. Aber wir wagen diese Schritte nicht, weil wir, manche Leute haben so Vorstellungen, christlicher Glaube ist sowas Blindes, so. Keine Ahnung, hoffen wir, dass es geht, irgendwie wird schon funktionieren. Das sind alle Leute, die ihr Hirn ausgeschaltet haben und irgendwas tun. Aber das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Und wir schauen uns eine Person an, der das bewusst war, nämlich die Sarah. Die Sarah war die Frau vom Abraham. Und die Sarah, über die redet die Bibel eigentlich gar nicht viel. Wir wissen von ihr, dass sie Abraham treu war, dass sie Abraham sich untergeordnet hat, ihn ihren Herrn genannt hat. Wir wissen, dass sie mit ihm wirklich das ganze Leben, durchs ganze Leben gegangen ist. Wir wissen, dass sie mit Abraham Gott erlebt hat. Abraham zum Beispiel gibt sie zweimal als seine Schwester aus, weil er Angst hat, in einem fremden Land, die Leute könnten ihm was antun, weil seine Frau so schön ist. Und sie erleben, wie jedes Mal Gott eingreift und verhindert, dass die Sarah da von einem König oder vom Pharao oder von sonst jemandem geheiratet wird. Weil der Abraham so ein Scheißhase war. Und Gott greift ein, sie haben also in ihrem Leben Gott schon erlebt. Und zwar nicht nur einmal, sondern öfters. Lass uns das miteinander lesen. Die Zeit schreitet voran. Aber ich möchte diese zwei Stellen, es ist nicht viel, mit euch kurz lesen. Im 1. Mose 18, von Vers 9 weg, ist die Stelle, da kommt Gott zu Abraham mit Engeln oder mit was anderem und sie setzen sich hin und sie essen miteinander. Und in Vers 9 heißt dann, wo ist Sarah, deine Frau, fragten sie ihn. Im Zelt antwortete Abraham. Da sagte der Herr, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus. Und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie leise. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, soll ich noch an Liebeslust denken, dachte sie. Und mein Mann ist ja auch schon viel zu alt. Also das war schon lange nach der Menopause. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Dann sagt der Herr, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, in genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Und die nächste Stelle ist dann im 1. Mose 21 und dort heißt denn, ein bisschen später, der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde Vater, obwohl er schon sehr alt war, genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Abraham nannte seinen Sohn, den ihm Sarah geboren hatte, Isaak, das heißt Lachen, weil die Sarah sagt, der Herr hat mich wieder zum Lachen gebracht. 8 Tage nach der Geburt beschnitt Abraham Isaak, wie Gott es angeordnet hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als er seinen Sohn Isaak geboren wurde, und Sarah freute sich. Gott lässt mich wieder lachen. Alle, die dies hören, werden mit mir lachen. Denn wer hätte sich träumen lassen, dass ich noch Kinder stille? Und doch habe ich Abraham in seinem hohen Alter einen Sohn geboren. Ich will jetzt nicht auf den Hintergrund eingehen, wie wichtig damals Kinder waren und was für eine Schande es war, wenn du keine Kinder gehabt hast und was das für die Sarah bedeutet hat, dass sie noch ein Kind bekommen hat. Sondern ich will auf das eingehen, was im Hebräer Kapitel 11 steht. Und da heißt es, durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Und jetzt kommt was Interessantes. Abraham glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde und so stammt ein ganzes Volk von diesem einen Mann ab. Eine andere Übersetzung, ich gehe in die Neue Genfer Übersetzung, dort heißt es ein bisschen anders. Dort heißt es, Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. Interessanterweise, im Englischen und in der Lutherbibel steht drin, und Sarah glaubte Gott, denn sie wusste, dass er vertrauenswürdig war, nicht der Abraham. Und dieses Wort vertrauenswürdig, dieses Wort, das da steht im Englischen, das bedeutet so viel wie wohlüberlegen, das ist dieses griechische Wort hegeomai. Und dieses griechische Wort bedeutet, oder hebräisch, im griechischen Wort im Neuen Testament, bedeutet wohlüberlegt, sorgfältig nachdenken, um zu einem richtigen Urteil zu kommen. Was hat die Sarah gemacht? Die Sarah hat gewusst, sie kann keine Kinder mehr bekommen und der Abraham auch nicht, weil sie zu alt sind. Aber dann hat die Sarah sich daran erinnert, was Gott schon an übernatürlichen Dingen in ihrem Leben getan hat. Und sie hat sich erinnert, wo Gott unmögliche Situationen möglich gemacht hat. Und weil sie darüber nachgedacht hat, ist sie zu dem Schluss gekommen und hat gesagt, hey, Gott hat damals die Dinge verändert für mich und er kann es auch jetzt. Er hat damals unmögliche Situationen möglich gemacht und er kann es auch jetzt. Es war ein logischer Schluss. Nicht blindes Glauben irgendwie, naja, okay, tun wir es halt, wenn's, sondern aus Überzeugung, weil sie gesagt hat, Gott hat es ja schon bewiesen, er ist vertrauenswürdig und wenn er es jetzt sagt, dann glaube ich ihm, dass er es tut. Ihr Glaube hat sich darauf gegründet, dass sie sorgfältig nachgedacht hat und zu dem Schluss gekommen ist, Gott ist völlig vertrauenswürdig. Aus dem gleichen Grund hat Abraham Gott vertraut, weil er gewusst hat, Gott ist vertrauenswürdig und wenn es notwendig ist, dann macht er Totes lebendig. Das war auch der Grund, warum er bereit war, seinen Sohn auf dem Berg Gott zu opfern, wo Gott gesagt hat, opfer mir den Isaak, obwohl er der Sohn der Verheißung war, sein einziger Erbe. Im Hebräerbrief lesen wir dann, dass Abraham geglaubt hat, dass Gott seinen Sohn wieder lebendig machen kann, damit sich die Verheißung erfüllt, die er gesagt hat. Gott ist völlig vertrauenswürdig. Der christliche Glaube ist kein blinder Glaube. Der christliche Glaube ist ein Glaube, der durch Nachdenken zu Schlussfolgerungen kommt und der bereit ist, das Übernatürliche mit einzuziehen in dieses Kalkül. Und der christliche Glaube ist ein Glaube, der sich auf Dinge stützt, die geschehen sind. Dinge, die wir mit Gott erlebt haben, wo Gott eingegriffen hat, wo Gott Dinge getan hat, wo wir dann sagen, und auch jetzt können wir Gott vertrauen, weil er absolut vertrauenswürdig ist. Was uns hilft, dass wir dorthin kommen, ist das, dass wir immer wieder über Gottes Wort nachdenken. Im Joshua 1, Vers 8, dort heißt es, wir sollen über dieses Wort Gottes, über das Gesetz, sagt dort die Bibel, Tag und Nacht nachsinnen, nachdenken, darüber meditieren, weil dann wird alles, was wir tun, gelingen. Wenn ich über das Wort Gottes nachdenke, dann lerne ich Gott kennen und wächst in mir diese Überzeugung, dass er völlig vertrauenswürdig ist. Und diese Vertrauenswürdigkeit hilft mir dann, meine Entscheidungen basierend auf Gottes Verheißungen zu setzen und nicht auf meine eigenen Vorstellungen und meine eigenen Hirngespinste. Weil Gott völlig vertrauenswürdig ist. Es ist wichtig, dass wir Gott kennen. Es gibt bei den Special Olympics, kennt ihr das? Das ist diese Olympiade von Behinderten, von Leuten mit Behinderungen. Und da gibt es blinde Skifahrer. Die sind blind, die sehen nada, null und gar nichts. Und wie sie den Kurs fahren, ist, indem jemand, dem sie vertrauen, ihnen vorfährt und ich weiß nicht, was der tut, redet der die ganze Zeit oder sonst irgendwas, auf alle Fälle folgen sie dieser Stimme und die fahren mit einer ziemlichen Geschwindigkeit da diese Torläufe durch, diese Kurse durch. Wenn du jetzt da hingehen würdest zu so einem blinden Skifahrer und sagen würdest, hey, komm, wir zwei fahren da schnell durch miteinander, wird der das tun? Ich glaube nicht. Er wird sagen, hey, Moment, ich habe da jemanden, dem ich vertraue. Und wir sind eingespielt aufeinander und mit dem traue ich mich da hinunterzufahren, obwohl ich nicht sehe. Aber mit dir, du hast dich noch nicht vertrauenswürdig erwiesen. Genauso ist es mit Gott. Wir dürfen Gott vertrauen, weil wir in Beziehung mit ihm leben und weil wir schon erlebt haben, dass er eingegriffen hat und dass er Dinge tut, weil er völlig vertrauenswürdig ist. Wenn wir Gott vertrauen, dann vertrauen wir ihm, seiner Person und nicht uns. Wir vertrauen nicht auf unseren Glauben. Wir vertrauen nicht auf eine Technik, wenn ich jetzt nur genug Glauben habe, dann klappt's. Sondern wir vertrauen auf diese Person, die dahinter steht und die mir auch in meinen Schwachheiten und in meinem Versagen zur Seite steht. Und selbst wenn mein Glaube mal klein ist, ist Gott immer noch da. Und darum ist es wichtig, dass wir ihm vertrauen und nicht auf uns. Der Petrus, als er vom See sind im Sturm und Jesus Christus kommt auf dem Wasser daher, ist er der Einzige, der den Mut hat zu sagen, hey, ich möchte es auch tun, was du tust, Jesus. Wenn du mir befiehlst, zu dir zu kommen, dann komme ich. Und was geschieht? Er geht aufs Wasser. Und während er geht, schaut auf die Wellen, wird unsicher, bekommt Angst und beginnt zu sinken. Jetzt steht Jesus daneben und sagt, mal Petrus, tut mir leid, jetzt sausch halt ab, weil wenn du Glauben gehabt hättest, hätte es gepasst. Was tut Jesus? Er streckt ihm die Hand entgegen und er sagt, hey, sei nicht kleingläubig, sondern vertrau mir. Und da sitzen noch 11 andere Angsthasen, die sind gar nicht aus dem Boot gegangen. Die hätten sich das gar nicht getraut. Gott lässt uns nicht im Stich. Wenn wir glauben, dann glauben wir nicht einer Theologie oder irgendwas, was irgendwann jemand geschrieben hat oder was sonst irgendwas. Wir glauben einer Person und diese Person ist so vertrauenswürdig, dass wir uns hundertprozentig auf sie verlassen können, selbst wenn die Dinge nicht genau so sind, wie wir sie uns wünschen oder vorstellen. Gott ist treu, Gott ist vertrauenswürdig. Lass uns 2, 3 Bibelstellen anschauen. Das eine ist im Psalm 89, 9. Herr, allmächtiger Gott, wer ist mächtig wie du, Herr? Und wer ist so treu oder vertrauenswürdig? Das ist im Prinzip dasselbe. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Und andere Bibelstellen. Im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4. Dort heißt es, dass Gott nicht lügen kann. Weil Gott absolut vertrauenswürdig ist. Gott hat noch nie in aller Ewigkeit gegen sein Wort gehandelt, gegen das gehandelt, was er gesagt hat, oder irgendetwas anderes getan, wie er gesagt hat. Und das ist das Vertrauen, das wir haben dürfen und auf das wir uns stellen dürfen. Gott ist kein Mensch, dass er lügen könnte. Wenn Gott was sagt, ist es immer die Wahrheit, weil es sein Wesen ist. Genauso wie das Wesen vom Feind Lüge ist. Jesus sagt, ihr müsst euch nicht wundern, wenn der Satan lügt, dann tut er das, was seinem Wesen entspricht. Er kann gar nicht anders. Und Gott ist aber derjenige, der treu ist, der glaubwürdig ist und der nicht lügen kann. Wenn wir das glauben, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dann tun wir auch die Dinge, die er sagt. Jetzt nehmen wir die Zeit dazu, weil im Jakobusbrief heißt, dass wir dass unser Glaube sichtbar wird an dem, was wir tun. Wenn du sagst, du liebst deine Frau oder deinen Mann, aber man sieht nie irgendwas davon, dann werden die Leute sagen, ich glaube das nicht. Ich sehe ja nichts. Wenn wir von etwas überzeugt sind, dann wird das in unserem Leben sichtbar. Dann handeln wir auch danach, dann tun wir es. Sonst ist es so leeres Geschwätz oder leere Worte. Ein letzter Punkt, der zwei Punkte, die wichtig sind noch. Und der eine Punkt, und ich mache es ganz kurz, ist der, es gibt Verheißungen im Wort Gottes, die sind unumstößlich. Und das müssen wir unterscheiden. Es gibt Verheißungen, die werden sich erfüllen, ob du glaubst, ob du nicht glaubst, ob die ganze Welt irgendwie denkt, es ist es oder es ist es nicht. Gott hat gesagt, er wird wiederkommen, Jesus Christus wird wiederkommen. Das ist so sicher wie das Amen im Gebet, egal was wir tun und was wir machen, er wird wiederkommen. Aber dann gibt es auch Verheißungen, die daran gebunden sind, dass wir Gott gehorsam sind. 5. Mose 28 kannst du lesen zum Beispiel, da sagt Gott, all diese Segnungen kommen über dich und dann zählt er auf, was er tun wird und die Schleusen des Himmels öffnen und dich zum Kopf und nicht zum Schwanz machen und dein Kühlschrank wird immer voll sein, damals noch Backtröge oder ähnliche Dinge und. Aber er sagt auch, aber wenn du nicht meinem Wort gehorchst, dann werden diese Flüche auf dich kommen. Es gibt also Dinge, die sind an Verheißungen gebunden. Nicht alles kann ich sagen, ja, da steht drin, also passiert es auch, sondern mit manchen Dingen ist es wichtig, dass ich mich eins mache und auch entsprechend handle. Ich hoffe, das ist verständlich, oder? Und das Zweite ist, es gibt Verheißungen, die werden sich in unserem Leben erfüllen und es gibt Verheißungen, die werden wir vielleicht erst in der Ewigkeit sehen und erleben. So wie der Abraham. Abraham hat nicht erlebt, dass seine Nachkommen zahlreich sind wie Sand am Meer. Das hat er erst nach seinem Tod dann erlebt und gesehen. Aber er lebt ja noch, er ist ja nicht tot. Er lebt jetzt in der Ewigkeit. Und wir dürfen vertrauen, dass wir viele Dinge auf der Erde erleben werden. Und manche Dinge werden wir halt dann anschließend erleben. So what? Wir müssen nicht alles hier herunten erleben. Wir haben ein Leben in der Ewigkeit vor uns, wo sich viele Dinge auch noch erleben, zeigen werden oder erfüllen werden von dem, was Gott verheißen hat. Okay? Dass wir das nicht verwechseln miteinander. Okay? Gott ist treu und völlig vertrauenswürdig. Wir vertrauen auf Gott und nicht auf uns. Er ist es, auf den wir setzen. Nicht unser Glaube, unsere Techniken oder sonst irgendwas. Wenn wir über das Wort Gottes meditieren, dann wird Glaube freigesetzt, weil wir Gott erkennen, wie er wirklich ist in seinem Wesen. Echter Glaube tut auch das, was Gott sagt. Und was wir jetzt, wir werden jetzt vieles empfangen, aber manches erst auch dann in der Ewigkeit. Amen. Lass uns beten miteinander. Herr, ich bitte dich, dass du in dieser Zeit, in der wir leben, wo so viel unklar ist, wo es kaum mehr eine Wahrheit gibt, auf die man sich verlassen kann, dass du unseren Glauben festigst, unser Vertrauen in dich, Herr. Herr, ich bete, dass wir eine neue Offenbarung bekommen von deiner Vertrauenswürdigkeit. Herr, ich bitte dich, dass du uns bewahrst, dass dieser Zeitgeist und das, was wir um uns herum erleben, diese Lügen, falsche Aussagen und ähnliche Dinge, Herr, uns nicht beeinflussen in unserem Vertrauen und Glauben zu dir. Du bist Gott, du bist wahrhaftig, du bist treu und auf dich kann man sich hundertprozentig verlassen. Danke, Herr, dass das in unseren Herzen wieder neu hervorkommt, neu groß wird, neu dieser Glaube, dieses Vertrauen in dich entsteht, weil du vertrauenswürdig bist. Vater, ich komme an gegen alle Zweifel und Lügen und Unsicherheiten, die der Feind bringen will. Und ich danke dir, dass es dem Feind nicht gelingt, unseren Glauben in dich zu erschüttern. Und wir vertrauen in dich und in nichts anderes, Herr. Amen. Wenn du Fragen hast, komm noch, kannst du gerne auf mich zukommen. Wenn du diesen gewaltigen Gott noch nicht kennst, dann komm auch auf mich zu, dann können wir miteinander beten, dass er in dein Leben kommt, und das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst für dein Leben. Wenn du noch Gebet brauchst, es gibt ein Gebetsteam, das für dich betet, die Zilli und die Elfriede, glaube ich, oder? Oder irgendwer hat noch gesagt, es wird noch, irgendjemand betet noch mit. Amen. So segne ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich segne dich mit neuem, starken Glauben, und ich segne dich mit einem neuen, unerschütterlichen Vertrauen in den Herrn und in das, was er sagt. Amen.